In der neuen Folge von Europa to go spricht Jürgen Klute mit Martin Schirdewan. Schirdewan ist Mitglied des Europäischen Parlaments für Die Linke und Co-Vorsitzender der Linksfraktion The Left im Europäischen Parlament. Vom 24. Mai bis zum 1. Juni 2025 hat er an einer Delegation in die kurdischen Siedlungsgebiete im Irak und in Nordsyrien teilgenommen. In diesem Podcast spricht Schirdewan über seine Eindrücke der Reise, über politische Fehler der EU und der Bundesregierung im Blick auf den Mittleren Osten, was nach seiner Einschätzung die EU und auch die Bundesregierung anders machen sollten und darüber, weshalb die EU ein Interesse an einer politischen Lösung der Konflikte im Mittleren Osten haben sollte.
Martin, du warst Ende Mai mit einer Delegation im Mittleren Osten gewesen, vor allen Dingen in Syrien und ja, hauptsächlich Syrien, ne?
Ja, wir waren mit einer Delegation oder ich war mit einer Delegation dort. Unter anderem war auch der Leiter der internationalen Abteilung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Philipp Degenhardt, Mitglied dieser Delegation. Und unsere Reise begann in Erbil, also in der kurdischen Region im Irak, führte uns von dort dann ins Schengal-Gebirge, also zu den Jesidinnen und Jesiden, auch nochmal im Norden des Irak und von dort dann nach Syrien, wo wir den Großteil der Zeit verbracht haben.
Apropos Kurdistan. Nach dem Ende des Osmanischen Reichs und der Gründung der heutigen Türkei im Jahre 1924 wurde den seit etwa 5000 Jahren in dieser Region lebenden und überwiegend dem Islam angehörenden Kurden und Kurdinnen kein eigener Staat zuerkannt. Die Siedlungsgebiete der etwa 30 Millionen Kurden und Kurdinnen verteilen sich im Mittleren Osten auf 4 Staaten: Irak, Iran, Türkei und Syrien.
Was waren Anlass und Ziel eurer Delegation?
Na, ich bin politisch seit längerer Zeit tatsächlich sehr intensiv auch beschäftigt mit der Entwicklung der kurdischen Community vor Ort im Mittleren Osten, aber auch natürlich in engem Austausch mit Repräsentantinnen und Repräsentanten der Kurdinnen in Deutschland und in Europa, und habe wirklich einen sehr, sehr engen Blick auf die Geschehnisse dort. Und der Sturz des Assad-Regimes in Syrien, die Veränderungen, die sich dann dort ergeben haben mit der Übernahme der Regierung durch jetzt Al-Shara, vorher Al-Jolani, der militärische Coup, der dort stattgefunden hat, aber auch die Entscheidung von Abdullah Öcalan, die Waffen niederzulegen, also dass die PKK die Waffen niederlegt und sich gegebenenfalls, wenn ein Friedensprozess in der Türkei entsteht, auflösen könnte. Das sind wirklich einschneidende Momente für die Entwicklung in der Region. Und vor allem auch einschneidende Momente in der Entwicklung für die Frage, ob es eine kurdische Selbstverwaltung zum Beispiel in Syrien geben kann oder wie sich die Prozesse in der Türkei und hoffentlich in Richtung Frieden dann entwickeln werden. Und ich wollte mir einfach vor Ort ein Bild davon machen, und es war eine unglaublich intensive, informative, spannende Reise, von der ich keine einzige Sekunde bereue.
Mit wem habt ihr euch dort getroffen? Mit wem habt ihr Möglichkeiten gehabt zu sprechen über die Situation?
Ja, das war ein unglaublich vielfältiges Programm auch, was wir dort hatten. Aber um einfach ein paar Namen zu nennen, wir haben einige der führenden politischen Köpfe der kurdischen Gemeinde und Community im Norden Iraks, in der dort autonomen kurdischen Region getroffen, unter anderem Bafil Talabani, den Sohn von Jamal Talabani, der jetzt der Führer einer der beiden großen kurdischen Parteien ist und dort tatsächlich auch einer der internationalen Ansprechpartner für BotschafterInnen, für Menschen, die sich politisch interessieren. Wir haben dort aber auch Stiftungen getroffen, die sich in zivilgesellschaftlichen Projekten engagieren. Wir haben auch Geflüchtete aus Rojava tatsächlich dort getroffen, politische AktivistInnen, die vor dem Assad-Regime fliehen mussten. Also es war ein ganz breites Spektrum allein im Norden des Irak. Sind dann von dort in Richtung Schengal, wo ja bekanntlich 2014 der IS, also der Islamische Staat, einen Genozid an den Jesidinnen und Jesiden.
Apropos IS oder ISIS oder Daesh. Der Islamische Staat, als IS oder ISIS, manchmal auch als Daesh bezeichnet, ist um 1999 im Irak mit Unterstützung von Al-Qaida entstanden. 2014 eroberten Milizen des IS Teile des Iraks und Syriens und riefen in den kontrollierten Gebieten einen islamischen Staat aus. Vor allem in Zusammenarbeit mit kurdischen Einheiten gelang es der amerikanischen Armee in 2017 im Irak und 2019 in Syrien, den IS zu besiegen und die von ihm besetzten Gebiete zu befreien. Die JesidInnen sind eine ethisch-religiöse Gruppe, die im Grenzbereich von Nordsyrien und dem Nordirak und teils auch auf türkischem Staatsgebiet leben. Sie gehören nicht dem Islam an, sondern haben eine eigenständige, sehr alte Religion, in deren Mittelpunkt die Sonne steht. Vermutlich hat sich die jesuitische Religion aus dem Mithras-Kult entwickelt, der aus der iranischen Mythologie hervorgegangen ist. Der IS hat die JesidInnen daher während seiner Herrschaftsphase im Irak und in Syrien als Ungläubige verfolgt, versklavt und teils systematisch ermordet. Das hat ab 2014 zur Flucht vieler JesidInnen nach Europa geführt.
Begangen hat, haben dort unter anderem Frauenrat getroffen, haben den Stadtrat von Schengal selbst, also von Sinjar, von der Hauptstadt Schengal getroffen und haben dort wirklich auch ganz basisdemokratischen Strukturen mit den Leuten versucht zu verstehen, was da vor Ort passiert derzeit, wie die Folgen des Genozids sich immer noch für die Gemeinschaft darstellen und wie sehr die Gemeinschaft auch noch unter dem türkischen Druck steht, weil es immer wieder auch noch Drohnenangriffe gibt. Und dann waren wir in Syrien und haben dort unter anderem General Mazlum Abdi getroffen. Das ist der Führer der SDF, also der kurdischen Streitkräfte. Wir haben auch Commander Rolat getroffen, die Führerin der Frauenbrigaden. Wir haben aber auch interessante politische Menschen getroffen, wie zum Beispiel den Bürgermeister von Kobani, also einen der beiden Bürgermeister. Es gibt ja immer ein Co-Chair-Prinzip, also ein Mann, eine Frau. Wir haben dort den Mann getroffen. Wir waren in Kamischli, da haben wir die Frauen getroffen, die die Stadt repräsentieren. Wir waren in Raqqa und haben dort einen Chef der Zentralregierung praktisch von der demokratisch autonomen Administration Nord- und Ostsyrien getroffen, was wir gemeinhin als Rojava bezeichnen. Es war Hüseyin, Ottman und es waren wirklich spannende Treffen. Wir haben auch ganz anders noch ein arabisches Frauennetzwerk getroffen, das zum Beispiel für die Deradikalisierung auch von Familieneintritt, von Frauen insbesondere eintritt, die durch den IS radikalisiert worden sind, die eine wirkliche Kernerarbeit machen. Wir haben uns mit Menschen getroffen, die für die Energie- und Wasserversorgung in einigen Regionen zuständig sind. Wir haben internally displaced persons getroffen, also Menschen, die Binnenvertriebene sind in Syrien, die jetzt in Schulgebäuden unter teilweise auch wirklich schlimmen Bedingungen leben müssen, wo ganze Familien in einem Zimmer leben, dort kochen, Wäsche waschen, schlafen, Hausaufgaben erledigen müssen, also alles, was so zum Alltag dazugehört. Wie gesagt, es war eine unglaublich breite Palette an Treffen, an Informationen und es hat mir für meine politische Arbeit, aber auch den anderen Teilnehmenden der Delegation, glaube ich, sehr geholfen, nochmal unsere Position, unsere politische Position deutlicher zu bestimmen.
Vielleicht kannst du das nochmal etwas präzisieren, was so deine wichtigsten Eindrücke waren. Wie schätzt du die Lage im Mittleren Osten nach dieser Reise, nach diesen Begegnungen ein? Und was hat sich in deiner Einschätzung geändert infolge dieser Gespräche, infolge dieser Begegnungen?
Ich glaube, dass es im Moment ein wirkliches Möglichkeitsfenster gibt, dass die kurdische Frage möglichst auch positiv beantwortet werden kann. Und die kurdische Frage ist für mich eine der zentralen Fragen im Mittleren und Nahen Osten, die beantwortet werden müssen, damit die gesamte Region überhaupt in eine friedliche Entwicklung auch findet. Dazu zählt für mich auch die Frage, wie es mit den Palästinenserinnen und Palästinensern weitergeht, wann, und ich sage nicht ob, sondern wann es dort auch einen palästinensischen Staat an der Seite eines israelischen Staates geben wird. Dazu zählt natürlich auch die Frage des iranischen Atomprogramms, die jüngsten Entwicklungen sind ja durchaus sehr besorgniserregend. Der Krieg zwischen Israel, aber auch der Eintritt der Vereinigten Staaten gegen den Iran haben die gesamte Region ja nochmal wirklich auch an den Rand eines Abgrunds geführt. Und diese Fragen müssen beantwortet werden. Und das, was jetzt gerade mit den Kurdinnen und Kurden passiert in Syrien, die Verhandlungen, die zwischen der Zentralregierung in Damaskus mit al-Shara stattfinden und den Vertretern der kurdischen Community, auch die Verhandlungen, die mit der Türkei geführt werden, auch die öffentlichen Interventionen von anderen internationalen Mächten deuten darauf hin, dass es, das ist zumindest eine Hoffnung, die ich bedingt teile, aber dass es eine Chance gibt, dass Syrien sich nach dem Sturz Assads in einen Staat verwandelt, der zumindest plurale Vielfalt akzeptieren könnte, wenn es um religiöse und ethnische Fragen geht. Also dass jetzt al-Shara in Damaskus nicht versucht, Syrien in einen islamischen Staat in irgendeiner Form zu verwandeln. Das ist zumindest das Ansinnen der Kurdinnen und Kurden. Das ist auch das Ansinnen der internationalen Gemeinschaft. Und ich sehe eine Chance dafür. Ob das wirklich passiert, ob es wirklich zum Beispiel eine demokratisch autonome Administration in Nord- und Ostsyrien, kurz Danes oder wie wir es eher populär nennen, Rojava, geben wird, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Ich hoffe das sehr und ich glaube, das muss wirklich auch die Aufgabe für europäische Politik jetzt sein, darauf zu drängen, dass in den Verhandlungen ein solches Ergebnis entsteht, dass Syrien die Chance hat, sich friedlich vor dem Hintergrund verschiedener Ethnien, verschiedener Religionen zu entwickeln, dass dieser elende Bürgerkrieg, der dort über viele Jahre geherrscht hat, mit der Intervention auch internationaler Kräfte wie Russland, wie der Iran, wie natürlich auch Amerika und so, also die Vereinigten Staaten, dass das jetzt hoffentlich bald beendet sein kann.
Der eine oder andere Hörer unseres Podcasts fragt sich vielleicht, warum soll sich die Europäische Union interessieren für ein Gebiet, das ja weit außerhalb der Europäischen Union liegt. Was wäre denn aus deiner Sicht das Interesse oder warum sollte sich die Europäische Union für die Situation in dieser Region interessieren und sich auch einbringen?
Ja, ich finde, da gibt es eine ganze Reihe an Faktoren, die da eine ganz zentrale Rolle spielen. Also die Europäische Union hat, das muss man konstatieren, in den letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnten, massiv an internationalem Einfluss verloren. Obwohl Ursula von der Leyen ja ihr letztes Mandat schon begonnen hat mit dem Schlagwort, sie möchte jetzt eine geopolitische Kommission entwickeln und so weiter und viel stärker Einfluss nehmen auf die internationalen Beziehungen. Davon ist dort in der Region herzlich wenig zu spüren oder bei allen internationalen Krisen herzlich wenig zu spüren. Dennoch ist natürlich die Frage des syrischen Bürgerkrieges für Deutschland, aber auch für viele andere Länder in der Europäischen Union ein wirklicher Kipppunkt gewesen, wenn man sich ansieht, wie die Migrationsfrage dann auch die Europäische Union umgetrieben hat, wie auch Gesellschaften da anfingen, intern zu streiten. Auch in Deutschland haben wir diesen Streit und wie das auch zum Erstarken zum Beispiel der extremen Rechten geführt hat, weil einfach keine gelingende Integration vonstatten gegangen ist, weil die ganzen Migrationsfragen, die mit einer so massiven Fluchtbewegung aus einem Bürgerkriegsland einhergehen, weder durch europäische noch durch nationale Politik letztendlich beantwortet sind oder worden sind. Das ist ein Gesichtspunkt. Der andere ist, dass wir natürlich ein Interesse dort auch haben an der Stabilität in der Region, nicht nur wegen Migrations- und Fluchtursachen, die in der Instabilität liegen, sondern auch zum Beispiel in Fragen von Handelsbeziehungen, in Fragen von Wirtschaftsbeziehungen. Die Türkei als eine der Kriegsparteien, die immer wieder, auch heute noch, die kurdische Community sowohl in Syrien als auch im Irak droht anzugreifen, in der Vergangenheit immer wieder auch mit tödlichen Angriffen und auch mit tatsächlich dem Einsatz von Armee auf dem Boden in Syrien Angriffe vollzogen hat, ist einer der wichtigsten Handelspartner unter anderem Deutschlands, auch in der Region. Und natürlich muss da europäische Politik Einfluss nehmen, dass Völkerrecht geachtet wird. Darum geht es in einem zweiten Punkt. Wenn europäische Politik international wieder eine Rolle spielen will, sehe ich keine andere Chance, als dass das auch als eine diplomatische, vermittelnde Kraft funktioniert, die sich immer wieder in aller Klarheit auch hinter das Völkerrecht stellt Aber die jetzige herrschende Doppelmoral, auch in Bezug auf den Krieg der Türkei gegen die Kurdinnen und Kurden, halte ich für total fatal. Das hat genau dazu geführt, diese Doppelmoral, diese Doppelstandards, dass der Einfluss der EU-Politik so weit zurückgegangen ist, auch im Nahen und Mittleren Osten, wo ja die EU tatsächlich mal, wo europäische Kräfte mal wirklich ein glaubwürdiger und auch verlässlicher vermittelnder Partner in verschiedenen Konflikten gewesen sind in der Vergangenheit. Also wir haben eine Vielzahl an Interessen, die dazu führen, dass wir als europäische Politiker innen und ich als linker Politiker aber auch insbesondere ein großes Interesse an einer progressiven Entwicklung und Lösung auch der kurdischen Frage haben.
Was wäre denn aus deiner Sicht nötig? Was müsste getan werden, um die Lage im Irak, in Syrien und letztlich auch du hast es eben schon angesprochen, im gesamten Mittleren Osten, dazu gehört eben auch der Konflikt zwischen Israel und Gaza, dazu gehört der Krieg, der aktuelle Krieg gegen den Iran, an dem ja mittlerweile auch die USA beteiligt sind. Und dann sind natürlich auch noch die anderen arabischen Länder dort. Was wäre denn aus deiner Sicht als linker Politiker vielleicht auch nochmal zugespitzt gefragt notwendig, um in dieser Situation zu einer Stabilisierung zu kommen? Das wird ja sicherlich nicht kurzfristig gehen, aber man muss da irgendwelche Ideen haben, in welche Richtung Politik sich verhalten müsste und entwickeln müsste. Ne?
Ja, unbedingt. Also ich hab da eine ganze Reihe an Ideen, die teile ich auch gern. Also zunächst, glaube ich, muss der mögliche Friedensprozess in der Türkei unterstützt werden. Das heißt, eigentlich muss europäische Politik, muss auch deutsche Politik Druck auf die Erdogan-Regierung in Ankara ausüben, dass sie die Bereitschaft zeigt, mit den Kurdinnen und Kurden in einen wirklichen Friedensprozess einzutreten. Das würde massiv zu einer unmittelbaren Verbesserung in der Region führen, weil damit de facto auch der Kriegsgrund der Türkei gegen die Kurdinnen und Kurden auch in Syrien und im Irak obsolet würde. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt ist, ich denke, man muss sich jetzt angesichts auch der Hoffnung, die sich mit Rojava verbinden, also die Hoffnung auf eine demokratische Entwicklung, die Hoffnung auf Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die Hoffnung auf soziale Teilhabe, auf die Möglichkeit, tatsächlich aus diesen Kriegsszenarien herauszukommen, eine friedliche Entwicklung in der Region unter positiven Vorzeichen zu gestalten, dafür einsetzen, dass Syrien sich zu einem pluralistischen Staat entwickelt, die verschiedenen Ethnien, Religionen gleichberechtigt dort leben können. Mein Ziel, mein Wunsch wäre, dass demokratische autonome Administration in Nord- und Ostsyrien, also kurz wieder Rojava, entsprechend auch einen ähnlichen Autonomiestatus bekommt. Und das ist auch meine Forderung, wie zum Beispiel die kurdische Autonomieregion im Irak. Wenn man auf Sinjar guckt oder die Situation der Jesidinnen, dann ist ganz klar, da muss ein massives Aufbauprogramm stattfinden. Die Städte sind immer noch vom Krieg des IS gegen die Jesidinnen ja grundzerstört. Also es gibt Stadtzentren, die sehen einfach aus wie, ja, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Ich habe sowas vorher, muss ich gestehen, noch nie gesehen. Es war sehr, sehr eindrücklich, das auch mit eigenen Augen zu sehen, mit welcher brutalen Gewalt dort auch der Krieg getobt hat. Und ich glaube, dass die internationale Gemeinschaft, nachdem sie ja in Teilen zumindest den Genozid des IS an den Jesidinnen anerkannt hat, auch in der Pflicht steht, dort zum Wiederaufbau beizutragen, damit die ganzen binnengeflüchteten Jesidinnen und Jesiden auch eine Chance haben, in ihre Heimat zurückzukehren und sich dort am Wiederaufbau zu beteiligen. Und im Irak ist klar, dass man dort natürlich auch versuchen muss, ich sag mal, mit mehr Transparenz als bislang. Wir wissen, dass Korruption dort auch ein großes Problem ist, real. Mit mehr Transparenz als bislang auch die Verhältnisse zwischen Bagdad, also der Zentralregierung, und der kurdischen Autonomieregion zu verbessern, um dort auch dem immer noch sehr instabilen Irak eine bessere Perspektive zu ermöglichen, hin auch zu einem stabilen Staat. Das heißt natürlich aber auch, dass die Intervention nicht nur von der Türkei, sondern auch des Iran zum Beispiel, der ständig im Irak interveniert, der dort Milizen unterhält und so weiter, auch zurückgedrängt werden. All das sind wirklich notwendige Gesichtspunkte, um überhaupt, und das zielt jetzt nur auf Türkei, Syrien und Irak ab, um dort eine, ja, meiner Ansicht nach wesentlich bessere und auch im Interesse der Lösung der kurdischen Frage orientierte Politik zu gestalten. Das sind alles Möglichkeiten, die hat europäische Politik, und ich möchte, dass europäische Politik die auch nutzt.
Wäre es nicht eine Möglichkeit, du hast es schon angesprochen, ein bisschen ein Wiederaufbauprogramm zu machen, das sich so an einigen Prinzipien des Marshallplans orientiert. Der Marshallplan war ja nicht einfach nur eine Geldhilfe, sondern hatte ja die Idee und die Bedingungen, dass die Staaten, die Geld bekommen haben aus dem Marshallplan, miteinander kooperieren mussten, wirtschaftlich und politisch kooperieren mussten, weil man gesehen hat, es reicht nicht nur wieder aufzubauen, sondern man muss auch die Politik verändern, man muss zu einer Zusammenarbeit kommen. Wäre das nicht eine Art historisches Beispiel, an dem man sich ein Stückchen orientieren könnte, um da zu intervenieren und also in einem positiven Sinne, nicht in einem patriarchalischen oder imperialistischen Sinne zu intervenieren, sondern aus einem positiv unterstützenden Sinne zu intervenieren?
Ja, und unbedingt kann man sich diese Fragen stellen und ich glaube auch zum Teil zumindest daran orientieren, weil die Frage nach Wiederaufbau ja keine ist, einfach Geld rüber zu schicken und dann guckt man, was daraus wird, sondern die Frage des Wiederaufbaus muss natürlich auch an eine bestimmte, meiner Ansicht nach, gesellschaftliche Entwicklung in Form auch der Kooperation, des sich Eingliederns in die internationale Gemeinschaft und so weiter gebunden sein. Die muss auch eine Frage von innerer Sicherheit mit sich bringen. Innere Sicherheit deshalb, weil der IS immer noch aktiv ist in der Region, wir dort auch unter erschwerten, ich sag mal, oder erhöhten Sicherheitsbedingungen nur reisen konnten. Zum Beispiel, als wir in Raqqa waren, der ehemaligen Hauptstadt des IS, auch ständig unter Aufsicht von Sicherheitskräften uns befunden haben, weil es einfach noch IS-Zellen gibt, die auch jederzeit aktiviert werden können in der Region. Das heißt, die Frage des Wiederaufbaus muss natürlich eng mit der Frage von innerer Sicherheit und damit auch einer möglichst breit getragenen Entwicklung für die Gesellschaft einhergehen und gleichzeitig der auch Wiedereingliederung in die internationale Gemeinschaft. So, das teile ich als Grundidee, als Ansatz. Ob man es dann letztendlich Marshallplan nennt oder irgendwie anders, sei dahingestellt. Aber klar ist, dass die internationale Gemeinschaft in den letzten Jahren die Region de facto sich selbst überlassen hat oder weite Teile, dass sie dann happy war, dass sie vielleicht den einen oder anderen Öldeal mit auch den Kurdinnen und Kurden im Nordirak machen konnte, aber gleichzeitig die Jesiden und die Jesiden komplett vergessen hat und deren Schicksal de facto verdrängt hat aus dem öffentlichen Bewusstsein und die Situation in Syrien unter Assad, der Bürgerkrieg in den letzten bald 14 Jahren oder 13, 14 Jahren bis zu seinem Sturz, spricht ja, glaube ich, auch eine ganz eigene Sprache. So, und jetzt sind wir in einer Situation, wo wirklich etwas geändert werden kann. Ich sage, es gibt ein Möglichkeitsfenster, aber dafür braucht es auch die Bereitschaft und einen entschlossenen politischen Willen. Und auch da muss ich leider eine Kritik üben, mal wieder an der Europäischen Kommission und Ursula von der Leyen, aber zum Beispiel auch an der deutschen Außenpolitik, sowohl bei Annalena Baerbock als jetzt auch bei ihrem Nachfolger, bei Wadefuhl. Ich sehe herzlich wenig Interesse, dort in einer konstruktiven Rolle europäische Politik, auch deutsche Politik dahin zu bewegen, dass da wirklich was passiert. Aber das ist unsere Chance und wir sollten das machen und sie nicht zu nutzen wäre ein großes historisches Versäumnis.
Letzte Frage dazu. Wo siehst du die Gründe für diese Blockaden, die du eben gerade benannt hast? Was sind aus deiner Sicht die Hintergründe, warum da nicht mehr kommt und wo siehst du Ansätze, diese Blockaden möglicherweise zu überwinden?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich das Verhältnis der Europäischen Union und insbesondere Deutschlands zur Türkei dann ein ganz zentraler Faktor ist. Die Türkei ist in der Frage der Migration, ist aber auch in der Frage der wirtschaftlichen Kooperation, der Handelsbeziehungen der zentrale Akteur dort in der Region für die EU, hatte ja mal, auch wenn das auf Eis liegt, einen Beitrittskandidatenstatus sogar. Es gab ja eine sehr miteinander verzahnte Kooperation. Und ich glaube, der Wandel im Inneren der Türkei, herbeigeführt durch die Regierung Erdogan, der autoritäre Umschwung dort, der auch immer wieder Anklänge am Islamismus genommen hat und so weiter, der hat schon viele Leute irritiert, aber er hat nicht dazu geführt, dass es in irgendeiner Form die Möglichkeit gab, sich auch neu zu positionieren gegenüber Erdogan. Ich sehe immer noch das Erpressungspotenzial dieser Regierung gegenüber der Europäischen Union, auch Deutschlands, weil sie einfach zum Beispiel mit der Migrationsfrage wirkliche Trumpfkarten in der Hand hält. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Erdogan eigentlich schalten und walten konnte, wie er wollte, gegenüber den Kurdinnen, sowohl in der Südtürkei als auch in Syrien, als auch im Irak und dort immer wieder auch militärisch angegriffen hat. Das ist einer der Kernpunkte, warum diese Defizite existieren, warum deutsche Politik da auch so verhalten sich äußert, wenn sie sich überhaupt äußert. Also wenn sie wirklich überhaupt Stellung bezieht, dann nur sehr verhalten. Aber wenn es ein ernsthaftes Interesse daran gibt, den Nahen und Mittleren Osten zu stabilisieren aus europäischer und aus deutscher Sicht, dann kann man sich vor diesem Problem nicht mehr wegducken, dass man auch Erdogan kritisieren muss und dass man eine Veränderung herbeiführen möchte auch seiner Politik und gleichzeitig aber eben auch ein Auge auf Israel und Gaza wirft und gleichzeitig auch ein Auge auf natürlich das Atomwaffenprogramm des Iran. Und dass da meiner Ansicht nach der diplomatische Weg der sinnvollere wäre als der militärische, das steht ja außer Frage.
Gut, ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch